Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Funkamateure und Kurzwellenfreunde, wie immer ganz herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Technikmagazin. Heute ist es die Ausgabe Nummer 507, die wir für Sie zusammengestellt haben. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Heute gibt es hier bei uns eine Nachlese von der Internationalen Funkausstellung in Berlin oder von dem, was davon noch übrig geblieben ist. Auch werden wir von einem Erfassungssystem des DARC berichten, mit dem Störungen und Hintergrundrauschen systematisch wissenschaftlich erfasst und ausgewertet werden. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann bleiben Sie eingeschaltet. Bei uns gibt's auch immer die wirklich guten alten Songs, die im normalen Radio vergessen wurden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ausflug zurück in das Jahr 1967 zu David and Jonathan und einer Nummer namens Lovers of the World Unite?
Lovers of the world unite. You alone know what is right. People all should feel this way. Needing someone every day. Keep the fire of dreamers bright. Lovers of the world unite.
All good people hear my song. If you feel the world is wrong, all division, nothing shared, dreams have died and no one cared.
It seems that just the young know how, so I ask them, listen now.
Lovers are
such a pity, such a shame. Man has only he to blame. Given beauty, given life, he created a toil and strife.
It seems that just the young know how, so I ask them, listen now.
The lovers are
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Neuer Rekord bei der drahtlosen Datenübertragung aufgestellt. Sonnenfleckenmaximum ist erreicht. Schulen für Funkkontakte mit Astronauten gesucht und Münchner Amateurfunktagung sucht interessante Vorträge. Forscher des University College London haben erstmals Daten mit der Rekordgeschwindigkeit von 938 Gigabit pro Sekunde übertragen, und zwar drahtlos. Mit diesem neuen Weltrekord kommt das Forschungsteam der erhofften Spitzendatenrate von einem Terabit pro Sekunde schon sehr nahe, die mit dem nächsten Mobilfunkstandard 6G erreicht werden soll. Eine solche Datenrate wird beispielsweise benötigt, um sicheres autonomes Fahren zu ermöglichen. Auch in der Telechirurgie ist eine schnelle Datenübertragung notwendig, um Operationen aus der Ferne durchführen zu können. Das Radio Access Network der nächsten Generation erfordert eine drahtlose Hochgeschwindigkeitsübertragung zwischen Basisstationen mit mehr als 100 Gigabit pro Sekunde, um Zugangspunkte und Knoten zu verbinden. Die UCL-Ingenieure nutzen für ihre Versuche einen Frequenzbereich von 5 bis 150 Gigahertz, was einer Bandbreite von 145 Gigahertz entspricht, mehr als dem Fünffachen des bisherigen Rekords. Bisher wurden funktechnische und optische Methoden getrennt eingesetzt, da die Erzeugung breitbandiger Signale mit synchronisierten Trägerfrequenzen eine Herausforderung darstellt. Die Londoner Forscher demonstrierten die drahtlose Übertragung mittels Frequenzmultiplex-Signalen, indem sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeitselektronik und Mikrowellenphotonik kombinierten. Die Signale wurden mit Hilfe von Hochgeschwindigkeits-Digital-Analog-Wandlern im Frequenzbereich von 5 bis 75 GHz erzeugt. Die hochfrequenten Millimeter-Wellenbandsignale durchmischen optisch modulierter Signale mit frequenzgekoppelten Lasern. Die Aktivität unserer Sonne ist derzeit so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Zahl der Sonnenflecken und der solare Flux erhoben sich seit einigen Monaten auf das höchste Niveau. Wir befinden uns im aktuellen 11-Jahres-Zyklus mit der Nummer 25 wohl an der Spitze der Aktivität und haben schon Fluxwerte von deutlich über 300 gesehen. Das Aktivitätsmaximum wurde nun auch offiziell von mehreren Forschungsinstituten bestätigt. Wie die NASA und auch die NOAA bekannt gaben, können wir bis zu einem Jahr lang weiter mit sehr hoher Sonnenaktivität rechnen. Dann wird der langsame Abstieg zum Minimum beginnen, das etwa für das Jahr 2030 zu erwarten ist. Details zu dieser Einschätzung sind auf der Webseite svs.gsfc.nasa.gov zu finden. Für die Funkamateure sind dies potenziell gute Nachrichten, denn bei hoher Sonnenaktivität ist die Ionisierung der oberen Schichten der Erdatmosphäre stärker und kann die Funkwellen besser reflektieren. Das führt zu besseren und längeren Öffnungen der Bänder über 20 Meter. Mehr zu den aktuellen Verhältnissen wie immer am Ende unserer Sendung von unserem Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Das Programm Amateurfunk auf der Internationalen Raumstation, kurz ARIS, sucht wieder nach Bildungseinrichtungen und Organisationen, die einzeln oder gemeinsam Interesse an einem Amateurfunkkontakt mit Astronauten haben. Seit vielen Jahren können Schulen und Universitäten mit Besatzungsmitgliedern an Bord der ISS funken, denn die meisten Astronauten sind auch im Besitz einer Amateurfunklizenz. ARIS geht davon aus, dass der Kontakt zwischen dem 1. Juli 2025 und dem 31. Dezember 2025 stattfinden wird. Die genauen Zeiten sind abhängig von der Einsatzplanung der Besatzung und der ISS-Umlaufbahn und werden ein paar Wochen vorher mitgeteilt. Die Frist für die Einreichung eines Vorschlags endet am 17. November 2024. Informationen zu den Vorschlägen und weitere Einzelheiten wie Erwartungen, Richtlinien für Vorschläge und das Antragsformular finden Sie auf der ARIS-Webseite unter www.aris.org. Anfang des kommenden Jahres ist es wieder soweit. Die nächste Amateurfunktagung ist für den 8. und 9. März 2025 geplant. Veranstaltungsort ist die Hochschule für angewandte Wissenschaften in der bayerischen Landeshauptstadt München. Wie in den letzten Jahren werden wieder rund 1.000 Besucher aus dem In- und Ausland erwartet. Schwerpunkt werden traditionell rund 30 spannende Fachvorträge aus dem Gebiet der Funktechnik sein. Dazu gibt es einige kommerzielle Händler und auch ideelle Aussteller und Interessengruppen. Wenn Sie ein interessantes Thema haben, mit dem Sie sich an der Veranstaltung beteiligen möchten, so bitten wir um Nachricht an die Radio DARC-Redaktion. Haben Sie einen Vortrag zu Messtechnik, Amateurfunkprojekten oder Antennenbau? Gibt es Berichtenswertes über EMV-Themen zur Wellenausbreitung oder auch zu den Abenteuern auf DX-Expeditionen? Ab sofort werden Vortragsangebote entgegengenommen. Bitte wenden Sie sich an Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform unter der E-Mail-Adresse deltafoxtrot2novemberuniform@darc.de. Die Münchner Amateurfunktagung findet alle zwei Jahre statt. Die Unterlagen der letzten Veranstaltung aus 2023 sind weiterhin online abrufbar unter www.amateurfunktagung.de. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Auf der Spur zu richtig tollen Super-Oldies führt kaum ein Weg an Radio DARC vorbei. Sie kennen sicher einen Rockklassiker aus dem Jahr 1971 von Uriah Heep mit Lady in Black. Aber haben Sie auch schon mal die Version der amerikanischen Gruppe Blackmore's Night gehört? Sie besteht unter anderem aus dem ehemaligen Deep Purple-Gitarristen Ritchie Blackmore und seiner Ehefrau Candice Night. Die Gruppe besticht durch eine Mischung aus Rock, irischem Folk und mittelalterlicher Musik. Klingt komisch, gar unmöglich? Na, dann hören Sie mal.
Walking, destruction lay around me from the fight I could not win. In some men to fight and kill their brothers without thought of man or God. And I begged her, give me horses to trample down my enemies. So eager was my passion to devour this waste of life. Men to animals, so easy to begin and yet impossible to end. For she, the mother of all men, had counseled me so wisely that I feared to walk alone again and asked if she would stay.
until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find new heart each time I think upon the windy day. She comes to you, drink deeply from her words so wise. Take courage from her as your prize and say hello for me.
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Die internationale Funkausstellung ist 100 Jahre geworden und auch wieder nicht. Warum? Sie darf so nicht mehr genannt werden. Das ist nämlich keine Funkausstellung mehr. Hier geht es nicht mehr um Radio und Fernsehen und auch nicht um andere Funktechniken. Hier geht es inzwischen komplett um Consumer Electronics. Also nicht nur die braune Ware, wie man es früher genannt hat, die Radios und Fernseher, Tonbandgeräte und so weiter, sondern auch die weiße Ware, die Kühlschränke, Mixer, Waschmaschinen, Sachen, die unser eins oft weniger interessieren, die aber natürlich für den Elektrohändler mindestens genauso wichtig sind. Und da sich einerseits die großen Unterhaltungselektronikhersteller etwas von der Messe zurückgezogen haben, früher hatte Sony eine ganze Halle, Philips, Grundig und so weiter. Und früher ist da auch die ARD und ZDF aufgetreten und auch die Privatsender haben dort Live-Shows gemacht. Heinz Meiser ließ dann einen Hüpfpenis über den Tisch hoppeln. Naja, das war damals schon nicht lustig, heute wäre das völlig undenkbar. All dies ist dort nicht mehr und dafür halt die Kühlschränke und Waschmaschinen, die sind ja auch noch viel größer. Wenn man jetzt mal von einem 150 Zoll Fernseher absieht, der mal ab und zu tatsächlich ausgestellt wird. Und eben aus diesem Grund hat die Messegesellschaft schon vor einigen Jahren gesagt, dass das jetzt nur noch IFA zu heißen hat und nicht mehr internationale Funkausstellung. Das Gute an der IFA war eigentlich immer, dass sie als einzigste Messe definitiv außerhalb der Schnupfensaison und inzwischen auch Corona-Saison liegt. Die CeBIT war ja immer im Februar, da war man nachher mit Sicherheit krank. Die IFA ist im August. Das einzige Manko, dass da manche Bundesländer Schulferien haben und deswegen vielleicht weniger Besucher kommen. Wobei es bei den privaten Besuchern sogar mehr waren, weil dann eben die Schulkinder auch kommen konnten. Für unser eins ist die IFA damit etwas weniger interessant geworden. Eine Amateurfunkmesse war es ohnehin nie, aber auch für Rundfunk und Fernsehen hat man sich ja interessiert. Diese Rolle hat in den letzten Jahren die High-End übernommen gehabt. Die High-End, das war ursprünglich so eine Esoterik-Hi-Fi-Messe, wo die Leute Golduhren hatten, aber auch vergoldete Kabel und irgendwelche Sprays, die dann angeblich die Akustik verbessern. Das war dann schon ziemlich absurd. Vor einigen Jahren wurde die Messe dann etwas bodenständiger und hat eben das übernommen, was die IFA aufgegeben hat. Eben die ganzen Audiogeräte und irgendwann auch Fernseher. Verstärker mit riesigen Röhren, als ob die 100 Jahre alt wären, gibt es dort immer noch. Aber inzwischen halt auch Kopfhörer, Streaminggeräte, Lautsprecher, DAB-Radios. Also durchaus das, was man auf der IFA eben nicht mehr so viel gesehen hat. Auch Auto-Hi-Fi-Anlagen, das war dann immer etwas witzig. Das mussten dann natürlich meistens besonders teure Autos sein. Einmal war es ein Rolls-Royce. Da durfte man dann mit Jeans gar nicht rein zum Probehören, weil die Nieten auf dem weißen Leder Flecken gemacht hätten. Doch in den letzten Jahren hat sich auch die High-End gewandelt. Der neue Chef hat etwas andere Schwerpunkte. Dem liegt es immer daran, einen Botschafter einzuladen, einen besonders bekannten und guten Musiker. Im letzten Jahr war das Leslie Mandoki, im Vorjahr Aldi Meola. Und er hat die Messe dann damit etwas blamiert, dass er gesagt hat, dass er eigentlich zu Hause am liebsten auf Apple-Lautsprechern hört. Also diesen kleinen HomePods. Das ist sowas Ähnliches wie die Alexa- und Google-Lautsprecher, nur halt für Siri. Klingen durchaus akzeptabel, aber das hat natürlich nur mit High-End und Hi-Fi eher weniger zu tun. Aber wenn es zum Anhören der eigenen Musik und vor allen Dingen wahrscheinlich anderer demjenigen ausreicht, okay. Und im Rahmen dieser Veränderung ist nun die High-End zu der Entscheidung gekommen, München zu verlassen. Das war jetzt über 20 Jahre in München, im MOC, in München-Freimann. 2025 wird es dann noch ein letztes Mal sein und danach geht die ganze Messe nach Wien. Angeblich, weil der Platz in München nicht mehr gereicht hat, aber das Gelände in Wien ist kleiner. Muss man nicht verstehen, irgendwie hat's denen halt besser gefallen. Vielleicht hat die Messegesellschaft auch geärgert, dass immer wieder einige Firmen eine Gegenmesse in irgendwelchen Hotels veranstaltet haben, wo sie dann versucht haben, die Gäste der High-End zu entführen, dass die stattdessen dorthin gehen. Aber auch die High-End kann halt die Funkausstellung, die ehemalige, nicht wirklich ersetzen und findet zudem in Zukunft nicht mehr in Deutschland statt. Trotzdem, wenn man sich das Ganze anschaut, kann man noch froh sein, dass es die IFA nach 100 Jahren noch gibt. Die CeBIT hat es ja nicht so lange geschafft. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Funkamateure des Deutschen Amateurradioclubs e.V. unterstützen immer wieder auch wissenschaftliche Vorhaben. Seit einigen Jahren läuft ein ganz spezielles Projekt, bei dem mittels diverser Messempfänger systematisch das Störspektrum auf der Kurzwelle ermittelt und dokumentiert wird. Was steckt hier dahinter? Warum macht man sowas überhaupt? Welche Erkenntnisse verspricht man sich? Unser Chefredakteur Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform, hat sich diesbezüglich mal mit dem Projektleiter unterhalten. Und das ist Klaus Eichel, Delta Lima 6, Sierra Echo Sierra.
Klaus, du bist EMV-Referent im DAC und betreust in dieser Funktion ein wichtiges Projekt, das heißt ENAMS. Könntest du bitte erklären, was sich hinter diesem Kürzel ENAMS verbirgt?
Ja, das machen die Amerikaner so schön, die haben immer aussprechbare Kürzel für Projekte und genauso habe ich es hier gemacht. Das steht für Electrical Noise Area Monitoring System, das heißt ein flächendeckendes Messsystem, was das Grundrauschen, die Grundstörung misst und hinterher passend darstellt.
Ja. Und warum wurde dieses ENAMS-Projekt überhaupt ins Leben gerufen? Was sind seine Ziele?
Ganz einfach, die bisherigen Messungen der Bundesnetzagentur endeten im Jahr 2012. Die Veröffentlichungen allerdings wurden nur bis 2011 gemacht. Seitdem nimmt der Störpegel durch die Haushaltselektronik und allgemeine Elektronik stark zu. Und es wurde erzählt, hier wird es immer schlimmer. Und das wollten wir einfach mal nachprüfen, sodass wir neutrale, sichere Aussagen haben. Wie sieht es denn überhaupt auf? Wir wollen uns nicht auf Gerüchte verlassen, wir wollen messen.
Und weswegen besteht jetzt überhaupt eine Notwendigkeit, diese Störteppich oder diese Störsignale, die da sind, flächendeckend und systematisch zu erfassen?
Ja, diese Notwendigkeit ergibt sich ganz einfach dadurch, wir haben viele, viele Beschwerden. Da müssen wir Fakten gegensetzen. Und wir haben festgestellt, dass in den Amateurbändern es noch relativ friedlich aussieht. Mhm. Unterhalb von 10 Megahertz allerdings zunehmend durch all die Elektronik in den Haushalten gestört wird. Sprich Billigimporte aus Fernost. Oberhalb von 10 MHz sieht es relativ gut aus. Da stimmen sogar die alten Werte, die man vor 60 Jahren ermittelt hat. Und die bei der ITU unter P372-16 ist die neueste Ausgabe, dokumentiert sind.
Du sprachst jetzt gerade von einer ITU-Norm, ITU RP372-16. Was legt diese Norm fest?
Genau genommen ist es keine Norm, sondern es ist der Mittelwert von Messungen, die vor ungefähr 60 Jahren, in den Ende 50er bis 60er Jahre des letzten Jahrhunderts gemacht wurden, an vielen Standorten, bei vielen Frequenzen. Und das sind Mittelwerte mit einer Streubreite von plus minus 5 bis 6 dB.
Also es sind in dieser Norm ja verschiedene Störpegel festgelegt für verschiedene Umgebungen. Wie sieht der Verlauf ungefähr aus?
Vielleicht hat jemand diese Kurven schon gesehen, das ist eine Kurvenschar. Das sind schräg laufende Linien, die geben die Rauschzahl einer Vertikalantenne an, über der Frequenz. Und zwar die mittlere Rauschzahl, die man aus Messungen abgeleitet hat. Ein Beispiel für Wohngebiet im 80-Meter-Band sind das 55 dB Rauschzahl. Das bedeutet, wenn eine Antenne 55 dB Rauschzahl hat, sie gibt minus 85 dBm in SSB-Bandbreite ab. Und das ist S7. Das ist eine ganze Menge. Das ist der mittlere Wert von Wohngebieten. Kann plus minus 5, 6 dB streuen, aber das ist auf 80 Meter hoch. Das ist man-made noise und natürlich ist alles gemischt. Und das hat man vor 60 Jahren schon gemessen und wir können heute die Werte bestätigen.
Ja. Klaus, könntest du uns bitte nochmal die Grundzüge dieser ENAMS-Technik erklären? Also wie ist dieses ganze Messsystem jetzt konkret aufgebaut?
Das ist leicht zu erklären. Die Anlage besteht aus vielen Empfangsstationen. Insgesamt haben wir 69 Stück in der Welt verteilt und die 70. steht bei der Neumayer Station in der Antarktis. Die ist allerdings etwas anders, aber sie misst genauso. Sie besteht aus einer kalibrierten Antenne, einer E-Feld-Antenne, eine vertikale Stabantenne, 1 Meter der Stab und 1 Meter Aufbauhöhe. Und die hat einen sehr präzisen Übertragungsfunktion. Das heißt, wir haben sie so eingestellt, dass bei 1 Millivolt pro Meter kommt auch 1 Millivolt raus. Oder bei 1 Mikrovolt pro Meter Feldstärke kommt 1 Mikrovolt raus. So, das ist die Antenne. Dann haben wir ein Kabel, das ist nicht ganz unwichtig, 25 Meter langes Kabel. Die Dämpfung ist mit einkalibriert. Wir haben einen Empfänger, der Grundbaustein des Empfängers ist ein Red Pitaya und der hat 2 Vorverstärker drin, davor geschaltet. Einmal im Unterband, wo die Außengeräusche stärker sind, dann ist die Verstärkung dort, haben wir dort gering eingestellt. Das geht von 50 kHz bis 7,5 MHz. Und dann haben wir den Oberbandverstärker, 7,5 MHz bis 31 MHz. Und da ist die Anlage sehr viel empfindlicher. Generell gilt, die gesamte Anlage kann Rauschpegel messen unterländlich. Wir könnten sie empfindlicher machen, aber dann geht es mit dem Großsignalverhalten nicht mehr ganz so gut. Deshalb haben wir uns beschränkt auf unterländlich, denn das ist so ziemlich das Niedrigste, was in Deutschland vorkommt.
Könntest du uns jetzt dann bitte mal genau das Messverfahren erklären, wie dieser Rauschpegel erfasst wird?
Wir machen Folgendes bei der Messung. Wir arbeiten mit einer Messbandbreite von 305 Hertz. Warum dieser krumme Wert? Ergibt sich aus Abtastfrequenzen. Wir messen den Effektivwert, also die Leistung des Rauschens oder der Energie, die in dem Kanal drin ist. Wir messen in einem 1,07 MHz breiten Schlitz alle Kanäle parallel. Und wir mitteln diese Leistung auf über 1 Sekunde. Das heißt, wir kriegen einen recht stabilen Messwert mit einer sehr geringen Streubreite.
Wo sind jetzt diese ganzen ENAMS-Empfänger eingesetzt? Und du sagtest 70 Stück. Wo stehen die genau?
Ja, ganz genau, wo sie stehen, geht aus unserer Liste hervor, aber die ist nicht sehr genau. Es ist ganz Deutschland. Nördlichste steht in Kiel und der südlichste steht bei Traunstein. Man kann diese Liste abfragen unter www.enams.de und dort kann man dann auch die Messwerte vom vergangenen Tag und den 10 Tagen davor sich angucken. Sowohl als Heatmap, dann sieht man gleich über einen Tag, was da los ist. Man kann stündlich das sich angucken, alle Stunde die Rauschwerte und man kann sogar 4-mal am Tag ins Spektrum hineinschauen.
Wie funktioniert das jetzt mit der Datenübertragung? Also wie kommen die Daten von den Empfängern, 70 Stück haben wir gehört, zum Server?
Das ist relativ einfach zu erklären. Alle ENAMS-Empfänger sind am Internet 24/7. Wir machen alle 10 Minuten eine Messung. Das sind 250 Kilobyte. In 300 Hertz-Schritten das gesamte Kurzwellenband von 66 Kilohertz bis 31 Megahertz. Diese Daten werden gesammelt. Zurzeit übertragen wir sie jede Stunde, immer in der Minute 55 bis 56 zum Server. Das ist eine gesicherte Übertragung. Genau genommen geht es auf 2 Server zur Sicherheit. Und diese Daten werden im Server gesammelt. Und am Ende des Tages um 0 Uhr UTC, jetzt im Sommer und morgens um 2, werden alle Diagramme gerechnet. Und eine knappe Stunde später sind sie auf www.enams.de Server. Dort sind sie dann abrufbar für den Tag davor und weitere 10 Tage davor. Das heißt, wir haben eine gesicherte Datenübertragung. Wir haben 2 Server, Hauptserver und Backup-Server. Und wir haben noch einen dritten Rechner, der Sicherungskopien zieht. Also es ist eine sehr, sagen wir, hoher Aufwand getrieben worden, dass die Daten nicht verloren können. Denn wenn sie mal weg wären, könnten wir sie nicht ersetzen.
Thank you.
Sie hören Radio DARC. Heute geht es um das ENAMS-Projekt. Hier wird mittels einiger Dutzend verteilter Messempfänger das Störspektrum auf der Kurzwelle ermittelt. Die Messreihen laufen mittlerweile seit mehr als 4 Jahren und sind langfristig angelegt. Es stellt sich die Frage, was denn nun erste Erkenntnisse daraus sind. Wir sind im Gespräch mit Klaus Eichel, Delta Lima 6, Sierra Echo Sierra.
Was habt ihr denn bis jetzt schon rausgefunden?
Ja, das ist recht interessant, was wir gefunden haben. Was wir nicht erwartet haben, dass in den Amateurbändern, in den oberen, oberhalb von 10 MHz, wir im Prinzip die Messwerte finden, die Rauschwerte, die in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gemessen wurden in den USA. Das ist eine Überraschung, ja, eine positive Überraschung. Ich spreche von den Amateurbändern. Außerhalb der Amateurbänder sieht es ganz fürchterlich aus. Da haben wir auf einmal 30, 40 dB mehr Störung. Wir haben die Hauptstörer ermittelt, das ist VDSL. PLC ist kein Thema, wir sehen es auch, aber die Störungen sind im Prinzip VDSL-Störungen. Das erkennt man daran, dass die Amateurbänder ausgespart sind. Neudeutsch heißt das dann, ein Notch ist dort hingesetzt. Allerdings unterhalb von 10 MHz, also speziell 40, 60, 80 und 160 Meter Bänder, ist die Situation nicht schön. Da sind die Störungen stark angestiegen gegenüber früher. Und das ist die gesamte Preiswerte oder Billighaushaltselektronik. Man kann ja heute ausgehen, dass in jedem Haushalt mehrere Mikroprozessoren laufen. Jede digitale Uhr hat einen. Schaltnetzteile. Und das gibt einen Störnebel, den wir mit der ENAMS-Anlage bis zu 3000 Kilometer weit sehen können.
Ja, wir sollen jetzt diese Gesamtresultate nach Abschluss des Projekts weiterverwertet werden. Und wie lang soll das Projekt eigentlich noch laufen? Was macht man dann mit so den Gesamtergebnissen, die dann irgendwann mal da sein werden?
Wir haben im Augenblick Zwischenergebnisse. Wann wir den Abschlussbericht machen, das weiß ich noch nicht. Hoffentlich erst in 3, 4, 5 Jahren. Das Projekt war für eine Mindestlebensdauer von 5 Jahren ausgelegt. Wir haben 2017 die Idee entwickelt. Da wurde ich gefragt, ob wir sowas machen können. Eine bestimmte Geldsumme stand zur Verfügung und da wurde ich gefragt, wie viele Geräte wir machen können. Da habe ich gesagt, 50 Stück. Wir haben für Deutschland 53 Anlagen gebaut. 16 Anlagen sind ins Ausland gegangen. Der erste Serientyp wurde an unseren Vorsitzenden Christian Enzfelder im Februar 2020 geliefert. Im April 2021 waren alle deutschen Anlagen ausgeliefert und im April 2022 die restlichen ausländischen. Die Station mit der größten Entfernung ist in Neuseeland. Wir haben in den USA 2 Stationen und in den europäischen Ländern 2 bis 3 Stationen pro Land.
Ja, und du sprachst ja auch von einem Budget. Das heißt, das ist ja ein professionelles Projekt, das ja auch einen wissenschaftlichen Anspruch hat. Was sind denn so die Gesamtkosten gewesen bisher und vor allem, wie wurde das finanziert?
Das ist recht einfach zu sagen. Mitgliedschaft pro haben wir von dem Jahr 2018 das gesamte Geld bekommen. Das war 30.000 Euro und noch mal ein paar Spenden waren noch 200, 300 Euro dabei. Dafür haben wir die ersten Anlagen gebaut. Dann wurden weitere 15 Anlagen fürs Ausland gebaut. Die wurden größtenteils bezahlt. Die haben also Geld gekostet. Der gesamte Aufwand ist jetzt natürlich etwas steigend, weil wir Betriebskosten haben. Wir fahren allein an 2 Orten Server und wir haben noch eine gemietete Seite, enams.de. Dort kann man die ganzen Ergebnisse abrufen. Wenn man das rechnen würde, was hier an ehrenamtlichen Arbeitsstunden drin ist, das wäre ganz fürchterlich. Dann sind wir bei mehreren 100.000 Euro. Das ist nicht bezahlbar. Man muss vor allen Dingen eins dran denken. Wir haben hier eine ganze Crew von Fachleuten, die jeweils auf ihrem Gebiet echte Spezialisten sind.
Das ist ja eigentlich das A und O gewesen. Dieses Projekt lebt eigentlich vom ehrenamtlichen Engagement. Alle Leute, die beteiligt waren seitens des DAC, haben das ehrenamtlich gemacht, als Hobby gemacht, ohne Entgelt natürlich. Also bezahlt wurde ja nur die Hardware mit diesem Budget. Wie viele Stunden, schätzt denn du so eigentlich, wurden da insgesamt eingesetzt in dieses Projekt?
Weniger als 10.000, aber so in der 5.000, 6.000, 7.000 Stundenkante stehen wir schon.
Also die laufenden Ergebnisse sind abzurufen unter www.enams.de. Das ist eine Webseite, die ist für jedermann zugänglich. Da gibt es auch Informationen zum Projekt, da gibt es eben auch tagesaktuelle Auswertungen. Bis zu 10 Tage zurück. Also wer sich da genauer dafür nochmal informieren möchte, www.enams.de und natürlich auch die Unterlagen über die Ham Radio 2023 in Friedrichshafen. Gut, Klaus, wir danken dir ganz herzlich für die Erklärungen.
Dankeschön, danke fürs Interview und ich wünsche viel Spaß beim Anschauen der Diagramme. DARC Radio.
There's a face in the mirror, and you close your eyes. Much easier to turn away than to take a look inside. So you're thinking it's over, walking away. Let your little world crash and burn. Ooh, what a price to pay. Didn't anybody tell you it's not who's right or wrong?
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Die NASA hat ein Sonnensegel in den Weltraum geschickt. Das ist jetzt keine Solarzelle. Oder wie beim James-Webb-Teleskop ein Reflektor, um die Strahlung ferner Sterne zu bündeln, sondern es ist tatsächlich ein Segel, mit dem Raumschiffe den Sonnenwind aus Partikeln zum Antrieb nutzen könnten, so wie Segelschiffe auf dem Meer das mit dem Wind in der Atmosphäre machen. Also auch im All werden jetzt regenerative Energien verwendet und so ein Solarsegel könnte noch viel effektiver sein als die jetzige Methode, mit Solarzellen Strom zu erzeugen und mit diesem Strom dann wieder irgendwelche Ionen zu beschleunigen. Außerdem wird dabei auch nichts verbraucht. Das heißt, ein Raumschiff mit diesem Antrieb hätte keine Reichweitenprobleme, außer natürlich, wenn es aus dem Sonnenwind herausfliegt. Momentan ist es aber nur ein Experiment. Das reflektierende Segel ist jetzt in der Erdumlaufbahn vollständig entfaltet und deswegen kann dieses Advanced Composite Solar Sail System von vielen Orten auf der Welt am Nachthimmel gesehen werden. Ja, und wo ist das? Dafür gibt's, wie es heutzutage üblich ist, eine App. Ja, die NASA-App für Android und iOS. Die hat bisher schon die Sichtbarkeitsfenster der ISS am jeweiligen Standort angezeigt. Man muss also nur seinen eigenen Standort angeben und kriegt dann gesagt, wann die ISS sichtbar ist und wo. Und jetzt ist das eben auch für das neue Sonnensegel verfügbar. Unter iOS, also mit Apple-Handys, kann sogar diese Position am Himmel dargestellt werden, mit Virtual Reality. Bei Android geht das bisher noch nicht. Da wird einfach nur die Himmelsrichtung mit Zahlen und Buchstaben angegeben. Wer seine Sichtung online mit dem Hashtag Doppelkreuz Spot the Sail in sozialen Medien postet, hat die Chance, damit auf der NASA-Website erwähnt zu werden. Muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber es ist auch so schon interessant. Und wie geht's? Ja, also man muss die NASA-App aus dem jeweiligen Store herunterladen und installieren. Dann gibt es eine Registerkarte Featured in der unteren Navigationsleiste. Und da muss man dann die Mission Advanced Composite Solar Sail System in der Liste der Missionen am oberen Rand des Bildschirms auswählen. Dann gibt es nochmal eine Registerkarte Sichtungen unten und wenn man die anwählt, dann wird das Ganze angezeigt. Das Ganze hat auch noch andere Features. Es werden regelmäßig irgendwelche NASA-Aktionen angezeigt, Interviews mit Astronauten oder Raketenstarts oder ähnliches. Die kann man dann auch live in dieser App anschauen. Also für alle, die sich für Weltraum und Sternenbeobachtung interessieren, eine interessante Sache. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Just a little bit lonely. Just a little bit sad. I was feeling so empty. Until you came back, until you came back, until you came. Oh, slowly, 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 slowly. Oh. Slowly, slowly.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Nun ist es amtlich. NASA und NOAA haben bestätigt, dass wir uns momentan im Maximum des aktuellen Sonnenfleckenzyklus befinden. Unser Zentralgestirn wird noch einige Monate sehr aktiv sein, bevor der langsame Abstieg zum nächsten Minimum beginnt. Für uns Funkamateure sind das gute Nachrichten, denn das beschert uns zumindest die Voraussetzung für potenziell gute Funkbedingungen, vor allem auf den oberen Bändern. Mehr Details an dieser Stelle nun wieder von unserem Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Das war eine Woche mit wirklich guten Ausbreitungsbedingungen. Das Erdmagnetfeld bekam seine Ruhepause und die Sonnenaktivität blieb zunächst im Bereich von 160 bis 180 solaren Flugseinheiten. Das reicht im Herbst völlig aus, um alle Bänder öffnen zu lassen. 10 Meter war also wieder eine Bank. Kein Wunder, bei mittäglichen Muff-Werten, die sich jeden Tag weiter nach oben schraubten und am Ende der Woche 45 MHz erreichten. Die Teilnehmer am Worked Oil Germany Contest am letzten Wochenende wurden also nicht enttäuscht. Zwar wurde das Erdmagnetfeld am Samstag etwas unruhig, das tat der Sache aber keinen großen Abbruch und so konnte man auch mit kleinen Leistungen Stationen auf allen Kontinenten erreichen. Die Flair-Tätigkeit war zu Wochenbeginn nur mäßig, es gab einige Tage nur noch C-Flares. Jetzt baut sich auf der Sonne wieder mehr auf, weil eine ganze Reihe aktiver Regionen über den östlichen Sonnenrand in unser Blickfeld drehen, darunter zwei wirklich große Gebiete. Das eine ist seit Donnerstag sichtbar, das andere kommt an diesem Wochenende langsam in Reichweite. Daher ist jetzt wieder mit einem Anstieg der Sonnenaktivität zu rechnen, nur sind sich die Experten uneins, wie weit es nach oben gehen wird. Lassen wir uns überraschen, mehr als 200 Einheiten sind aber auf jeden Fall drin und ein erstes X3-Flair am Donnerstag unterstreicht das auch. Nächste Woche sollte die Gefahr für ein unruhiges Erdmagnetfeld trotzdem noch moderat sein, da die dafür in Frage kommenden aktiven Regionen auf der Sonne noch weit östlich stehen. Je weiter sie nach Westen wandern, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Plasmawolken, von deren koronalen Masseauswürfen das Erdmagnetfeld beeinflussen. Ja, wir sind zweifellos im solaren Aktivitätsmaximum. So ganz überraschend ist das aber nicht. Da reicht fast schon der Blick auf den Kalender. Zwar kann die Länge eines Zyklus zwischen etwa 9 und 13 Jahren variieren, aber die 11 Jahre seit dem letzten Maximum wären im nächsten April erreicht. Und damit ist es doch sehr wahrscheinlich, dass das Maximum in den nächsten Monaten erreicht wird. Oder wir es womöglich sogar in diesen Wochen bereits erleben. Wobei es für uns als Kurzwellennutzer nicht so sehr auf den genauen Monat ankommt. In einem Sommer interessiert der heißeste Tag auch nur am Rande. Er passiert halt hierzulande meist im Juli oder August. Wichtig ist, die guten Ausbreitungsbedingungen bleiben uns sicher auch noch im nächsten Jahr erhalten, wobei die Jahreszeit eben auch immer ein Wörtchen mitspricht. Im Sommer lange Öffnungszeiten bei eher niedriger Grenzfrequenz, im Winter genau andersherum. Und damit dürfte bei den 45 MHz Muff, wie wir sie die letzten Tage hatten, auch noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Stichwort 6-Meter-Band. Für die nächste Woche sieht es jedenfalls wieder gut aus. Es öffnen tagsüber alle Bänder mit Sonnenaufgang. In der zweiten Nachthälfte kann es auch gut noch für 20 Meter reichen. Das Erdmagnetfeld bleibt vorerst wenig gestört. In der zweiten Wochenhälfte nimmt das Risiko von mehr Unruhe dann wieder zu. Gute Aussichten also für den CECO Worldwide SSB Contest an diesem Wochenende. Good DX!
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören, Moin, Tschüss, Servus und 73 GutDX. Bis zum nächsten Mal.